Vertraulich, der Bild-Video-Podcast aus der bestvernetzten Politikredaktion Deutschlands. Mit dem Blick hinter die Kulissen, immer live um 17 Uhr, das Thema des Tages in 15 Minuten. Und heute natürlich der Mord an US-Aktivist Charlie Kirk. Verstörende Hetze im Internet, auch bei uns in Deutschland. Das Opfer wird auch noch verspottet. Es ist Donnerstag, der 11. September. Ich bin Thomas Kausch und bei mir ist Bild-Politik-Chefautor Peter Thiede. Hallo Peter. Hallo. Peter, wie es der Zufall will, es ist der Jahrestag von 9-11, der 24. schon, an dem wir über politischen Hass, Spaltung und Gewalt reden. Charlie Kirk, ein junger konservativer Influencer mit Millionen Followern, Vertrauter von US-Präsident Donald Trump, da sehen wir die beiden im Oval Office, ist bei einer Diskussionsveranstaltung an einer Universität im US-Bundesstaat Utah erschossen worden. Und zwar genau in dem Moment, als er in der Diskussion als es um Attentate und Gewalt ging, vor den Augen seiner Familie. Auch da haben wir ein Foto davon. Er wurde nur 31 Jahre alt und hinterlässt eine Frau und zwei Töchter. Der Täter ist zu diesem Zeitpunkt immer noch auf der Flucht. Schalten wir deshalb zuerst live zu unserem US-Korrespondenten Herbert Bauernebel, der direkt vor Ort an der Universität in Utah ist. Herbert, inzwischen hat das FBI eine Pressekonferenz gegeben und neue Details über den möglichen Täter mitgeteilt.
Hier wurde mitgeteilt, dass es offensichtlich große Fortschritte gibt. Die Fahndung hat natürlich mit mehreren Pannen begonnen. Zwei Menschen wurden festgenommen, wurden dann wieder entlassen, weil sie nichts mit dem Schussattentat zu tun hatten. Jetzt allerdings eine wirklich heiße Spur, so klang es jedenfalls bei dieser Pressekonferenz. Gefunden hat man die Waffe, ein Scharfschützengewehr, in einem Waldstück, unklar, wo sich das genau befindet. Das deutet darauf hin, dass der Täter praktisch gleich geflüchtet ist, möglicherweise sogar mit den anderen Menschen, die weggelaufen sind von diesem grässlichen Tatort. Dann hat das FBI weiter verlautet, dass es hier gelungen ist, die Fluchtweg des Täters nachzuvollziehen, aufgrund möglicher Handydaten oder Überwachungskameras. Man wollte sich hier nicht im Detail äußern. Klar ist, dass das FBI hofft, in kurzer Zeit zuschlagen zu können. Jedenfalls klangen die Agenten hier sehr selbstbewusst. Sie haben auch noch nicht explizit neuerlich die Bevölkerung um Hilfe gebeten mit neuen Aufnahmen des Flüchtigen. Das deutet darauf hin, dass sie offensichtlich hoffen, ihn bald schnappen zu können. Interessant ist auch, das Alter wurde beschrieben vom FBI im Studentenalter und es wurde hinzugefügt, dass sich der Schütze sehr gut ausgekannt hat mit dieser Utah Valley University, dem Universitäts Campus, an dem diese Tragödie passiert ist. Das könnte darauf hindeuten, dass das möglicherweise sogar ein Student ist, der hier die Uni besucht hat.
Herbert, die wenigsten hier in Deutschland kennen Charlie Kirk ganz anders als in den USA. Vielleicht kannst du uns noch kurz schildern, welche Bedeutung hatte dieser junge Influencer und wofür stand er?
Charlie Kirk ist verantwortlich für die Tatsache, dass Donald Trump die Mehrheit der jugendlichen Wähler eingefahren hat bei den letztjährigen Präsidentschaftswahlen, was historisch ist, denn meistens haben die Republikaner nicht die Mehrheit der Jungen auf der Seite. Charlie Kirk ist dorthin gegangen, wo die Diskussion war und wo sich viele Republikaner nicht hingetraut haben, auf Universitätscampusse, die eben sehr liberal sind meistens, und hat diskutiert und hat viele Menschen überzeugen können. Deshalb wurde er praktisch zur Geheimwaffe von Donald Trump, auch im Wahlkampf und natürlich auch während seiner Präsidentschaft, denn er tat, was er immer getan hat, er machte diese Tours durch Universitätscampusse und diskutierte eben mit Studenten. Und was man ihm anrechnet, natürlich ist die Tatsache, auch wenn hier sehr unterschiedliche Meinungen aufeinandergeprallt sind, er war immer jener, der ruhig geblieben ist, freundlich geblieben ist, der einfach die Debatte suchte, den Austausch der Worte, und dass er so geendet ist in diesem tragischen Attentat, diesem Schussattentat, ist wirklich ein Schock, der hier durch Amerika geht, aber auch natürlich ein Schritt in eine weitere Polarisierung des Landes, wie man ja in den Stunden danach gesehen hat.
Vielen Dank für diese aktuellen Informationen. Live aus Utah, unser Korrespondent Herbert Bauernebel. Peter, wenn wir das jetzt hören und uns dann vergegenwärtigen, dass es anschließend Häme im Netz gab, weil dieser Mann natürlich konservative Ansichten hatte. Er hat sich gegen Rechte für Schwule beispielsweise ausgesprochen oder Transpersonen. Er hat sich für Waffenbesitz ausgesprochen. Er hat für eine strikte Immigrationspolitik sich eingesetzt, hat aber gleichzeitig ja auch diskutiert.
Ja, alles Sachen, die man meinen darf, wenn Meinungsfreiheit herrscht, und die herrscht in den USA. Und man erschießt schlicht und ergreifend den politischen Gegner nicht. Und da scheint irgendwo in Vergessenheit geraten zu sein. Und die Reaktionen, die wir in Deutschland sehen, die zeigen ja, welches Milieu bei uns sich wie bewegt.
Wir können uns mal ein paar, Beispiele anschauen, haben wir vorbereitet hier. Also das geht im Netz wirklich ganz, ganz schlimm. Ein Herr, eine Frau schreibt, so schön und verdient, aber warum nicht direkt mehrfach in den Kopf? Oder hier Mario Sixtus. Mario Six, da sehen wir es nochmal, eine Frau so schön und verdient, aber warum nicht direkt mehrfach im Kopf, unfassbar. Und Mario Sixtus, den wir gerade gesehen hatten, ist ein ZDF-Autor und Publizist, schrieb auf Blue Sky, so eine Twitter-Alternative, wenn Faschisten sterben, jammern Demokraten nicht. Oder das nächste Beispiel, Charlie Kirk gerade ermordet und dann als Affe dargestellt. Das ist ein Beispiel, ein Post von El Hotzo, ein selbsternannter Satiriker, der aber über 1 Million Follower auf Instagram hat, rund 700.000 auf X, Auftritte auch im öffentlich-rechtlichen Fernsehen und Radio.
RBB-Moderator, ja.
Ja, 300.000 Mal wurde das aufgerufen.
Aber da sehen wir doch genau, wo wir in Deutschland stehen. Wir stehen nämlich überhaupt nicht anders da als die USA. Ganz, ganz im Gegenteil. In den USA können wir uns in Deutschland vorstellen, dass ein AfD Influenz an einer deutschen Universität, vielleicht sogar noch mit einer geisteswissenschaftlichen Fakultät, zum Diskutieren geht? Unvorstellbar. Wir haben momentan die Anti-Israel- und die Palästinenser-Mobs an den deutschen Universitäten. Es können Biologen können an deutschen Universitäten nicht auftreten und darüber sprechen, dass es zwei Geschlechter gibt.
Aber was ist passiert, dass wir diese Debatten nicht mehr führen können?
Wir haben dieselbe Polarisierung, wie wir sie auch in den USA haben. Aber wir haben nicht diese große Meinungsfreiheit. Wir haben Universitäten, die wirklich dominiert werden von linken Gruppen. Und zwar von linksextremen Gruppen. Das ist bei uns einfach salonfähig. Und wir sind in Deutschland Meister darin, uns über die USA zu erheben und zu sagen, das kann bei uns nicht passieren. Wir haben ja keine Schusswaffen. Nein, bei uns wird nicht geschossen, bei uns wird zugestochen. Wir hatten Attentate in Deutschland auf Oskar Lafontaine, auf Wolfgang Schäuble.
Das waren geistig verwirrte.
Wir haben den erschossenen CDU-Landrat Lübcke, der ist erschossen worden
vom politischen Gegner
von rechts. Mhm. Wir haben das Messerattentat auch von rechts auf die Kölner Oberbürgermeisterin Reker. Wir haben 2024, wir erinnern uns alle daran, dass in Mannheim der Polizist Ruben Lauer gestorben ist. Erinnern wir uns noch daran, warum er gestorben ist? Weil er die Meinungsfreiheit verteidigt hat bei einem Anschlag, bei einem Messeranschlag auf den Islamkritiker. Mhm. Stutzenbecher. Wir erheben uns immer fürchterlich über die USA und sagen, oh, die mit ihren ganzen Schusswaffen. Bei uns wird halt gestochen, bei uns wird anders gemacht. Bei uns ist die Diskussion, an der er teilgenommen hat, Kirk, überhaupt nicht mehr möglich. Also, wir müssen ganz, ganz ruhig sein. Wir haben bei uns so viele Hausaufgaben zu erledigen und wir sind so weit weg davon, auch nur ansatzweise normale Zustände an unseren Universitäten zu haben und die Meinungsfreiheit wirklich garantieren zu können.
Sie herrscht, aber wir
garantieren sie nicht.
Du hast ein paar Hintergrundgespräche geführt heute. Wir schauen ja immer auch ein bisschen hinter die Kulissen heute. Du hast mit Ahmed Mansur gesprochen und du hast mit Boris Palmer gesprochen. Mal der Reihe nach.
Also, Mansur. Immer wenn ich auf eine Bühne gehe, immer wenn ich die Straße lang gehe, muss ich Angst haben. Immer wenn ich auf einer Bühne stehe, muss ich mich fürchten und auf der Straße muss ich mich umdrehen. Wir haben amerikanische Verhältnisse, wir haben nicht die Meinungsfreiheit an den Universitäten wie bei uns. Bei uns stehen, so sagt Ahmed Mansur, alle namhaften Islamkritiker seit Jahren unter Personenschutz. Hm. Was sagt das wohl aus über uns? Das ist in den USA nicht so. In den USA haben wir eine Konfrontation rechts-links, bei uns kommen noch die Islamisten mit dazu. Mhm. Dann Boris Palmer sagt...
Du hast vorhin mit dem telefoniert.
Ja, also wir sind, was die Gewalt angeht, sagt er, weit entfernt von den Zuständen.
Müssen wir kurz dazu sagen, er hatte gerade eine Diskussionsveranstaltung.
Ja. Mit Markus
Frohmeier. Er ist der Tübinger Oberbürgermeister, ehemaliger Grüner, und hat mit Markus Frohmeier, das ist der AfD-Landeschef in Baden-Württemberg, wollte er eine Diskussion, ein Streitgespräch führen, konnte dies nur tun und unter einem massiven Polizeiaufgebot, weil es eben Proteste dagegen gab. Also Proteste gegen einen politischen Diskurs, gegen eine Debatte, gegen überhaupt ein Gespräch mit Andersdenkenden.
Nun haben wir auch eine Demonstrationsfreiheit und das ist gut so. Und wenn solange wie die Demonstration vor der Tür stattfindet und innen drinne im Raum, im Saal die Debatte nicht verhindert wird, ist das ja okay. Aber bei uns wird ja zunehmend die Debatte verhindert. Das ist Palmer ja passiert. Erst nach einem Polizeieinsatz im Saal, nachdem Störer entfernt worden sind, war es ansatzweise möglich, so etwas Ähnliches wie eine Diskussion
zu führen. Was hat er in dem Telefongespräch gesagt?
Er sagt, wir sind, was die Gewalt angeht, weil wir halt nicht diese Tradition mit den Schusswaffen haben, sind wir von amerikanischen Zuständen zumindest gewalttechnisch ein Stückchen weg. Aber ansonsten sagt er, wir haben eine Diskursverengung, die ist noch enger, als sie da ist. Er merkt es seit 10 Jahren. Ihm ist es zum ersten Mal vor 10 Jahren passiert, als er bei einem Kongress von Geologen auftreten sollte und im Saal versucht worden ist, von einigen Leuten die Diskussion zu verhindern. Also Meinungsfreiheit ist in Deutschland.
Aber nicht mal in seiner eigenen Partei, bei den Grünen war er ja gelitten, ja, nur weil er eine andere Meinung bezogen hat.
Wir können es nicht. Bei uns beherrschen Minderheiten den Diskurs und sie gehen ja auch gewalttätig dagegen vor. Es ist auch, bei uns wird den Leuten ja das Demonstrationsrecht aktiv genommen von anderen. Also der alte Spruch, ich werde mein Leben dafür geben, dass du deine Meinung sagen kannst. Hm. Ich mag verdammen, was du sagst, aber ich werde mein Leben dafür geben, dass du es sagen kannst. Der alte Spruch von Voltaire, den können wir zumindest an Universitäten und in öffentlichen Diskursen in bestimmten Gegenden in Deutschland uns komplett abschminken.
Auch die AfD hat sich zum Attentat auf Charlie Kirk zu Wort gemeldet. Ulrich Siegmund, der die AfD in Sachsen-Anhalt gerade in der Umfrage auf 39% geführt hat, schreibt auf X, können wir auch nochmal sehen. Charlie Kirk war ein bewundernswerter Mensch, der für eine bessere Zukunft für uns alle kämpfte. Sein Tod, die schrecklichen Bilder und die Umstände, dass er für seine einzigartige Art ermordet wurde, bringt jeden von uns an eine neue emotionale Ebene. Jetzt weiß ich nicht, wie gut Herr Siegmund Charlie Kirk tatsächlich vorher kannte und spreche ihm auch seine Emotionen natürlich nicht ab, aber gerade die AfD trägt durch ihre Wortwahl ja selbst auch immer zu Hetze und Hass dabei.
Aber nicht zu Morden.
Nee, nicht zu morden.
So, und das, was er sagt, ist doch völlig okay. Also warum soll man das nicht sagen dürfen? Warum darf die AfD Sachen nicht sagen? Wir haben uns daran gewöhnt, dass wir von der Linkspartei die schrägsten Sachen hören. Dass wir von Linksradikalen, der Antifa an unseren Unis
es geht darum, dass die Sachen hören. Es geht darum, dass natürlich auch die Sprache immer weiter verroht.
Ja, aber von allen Seiten, und das muss man denen auch irgendwie vorwerfen, aber wo ist denn die Mitte der Gesellschaft? Warum lassen wir zu, dass uns Minderheiten dominieren? Wo kommt denn der Zulauf zur AfD her? Der kommt doch genau aus dieser Spaltung raus, dass wir zulassen, dass die Leute so wählen, aber so regiert werden.
Aber du sagst immer wir. Meinst du damit die Politik oder meinst du damit uns alle?
Wir sind der Staat, wir sind die Gesellschaft. So. Ich gehe seit Jahren nicht mehr auf Demos, weil ich es satt war, neben der MLPD und anderen Linksextremisten rumzulaufen und da mitzustehen. Ich möchte nicht Bühne für die sein. Ich möchte nicht deren Publikum sein. Und ich wünsche mir, dass wir an unseren Universitäten, auf den öffentlichen Plätzen und in unseren Gemeindesälen Diskussionen haben, wie mit Charlie Kirk. Ich wünsche mir, dass die Leute rausgehen. Da kann man sich nämlich seine Meinung bilden. Dann findet ein Meinungsbildungsprozess statt, dass man die Meinung reingeprügelt kriegt oder die Meinung verboten kriegt. Auch die AfD darf Sachen sagen, die nicht gegen das Grundgesetz verstoßen. Auch Linke dürfen das. Aber wir dürfen uns als Mitte der Gesellschaft bitteschön nicht von denen dominieren. Dann haben wir verloren.
Wo wir gerade über die AfD sprechen, kurz noch zum Ende, anderes Thema. Und zwar wurde heute Morgen die Immunität des AfD-Bundestagsabgeordneten Maximilian Krah aufgehoben. Anschließend gab es eine Razzia bei ihm, Vorwurf Bestechlichkeit und Geldwäsche. Nimm uns mal mit.
Ja, der Schmidtchen-Schleicher der AfD, also Maximilian Krah.
Hier sehen wir ihn im Bild.
Hat so ziemlich alles, was man an Affären innerhalb der AfD an der Backe haben kann, an der Backe. Und zwar jetzt aktuell der Fall ist der Vorwurf, dass er Gelder aus China angenommen hat. Sein ehemaliger Mitarbeiter, Büromitarbeiter, ist ja schon angeklagt und es läuft auch noch ein Verfahren wegen des Verdachts, dass er auch von einem russischen Propagandanetzwerk Gelder angenommen hat. Also Maximilian Krah ist nicht nur der bunte Vogel der AfD, sondern ist wirklich auch die Skandalnudel und an dem Mann klebt so ziemlich alles. Ist eigentlich ein wirklich toller Rhetoriker.
Klebt es auch an der AfD dann insgesamt oder können die das abschütteln?
Können sie nicht abschütteln, weil Maximilian Krah ist einfach eine ihrer Galionsfiguren, ist auch ein Aushängeschild, zieht wie Hölle, ist ein TikTok-Star.
War vorher im Europaparlament.
War vorher mal im Europaparlament und wirklich ein kluges Köpfchen, aber er nimmt halt offensichtlich, man muss ja vorsichtig sein, auch alles mit, was am Wegesrand zu haben ist. Aus China, aus Russland, passt ja.
Danke für die Hintergrundinfos, lieber Peter. Vertraulich, der Podcast und das Video. Immer live um 17 Uhr, auch morgen wieder.